ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Hensoldt und dem Thema Raus aus der Krise, wie Deutschlands Wirtschaft wieder wachsen kann. Es war ja schon mal bessere Stimmung bei uns. Gefühlt täglich hören wir von Unternehmen, die Stellen abbauen, Werke ins Ausland verlagern, unzufrieden sind mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland und oder fordern, dass ihre Beschäftigten mehr arbeiten. Für viele sind das alles eher Stimmungskiller. Und die Politik reagiert mit Reformen und hofft auf neues Wirtschaftswachstum. Allerdings nicht alles, was die Bundesregierung plant, hebt die Laune aller. Wie schlimm ist die Lage wirklich? Und wie kommen wir aus der Misere wieder raus? Das diskutieren wir jetzt mit Patrick Kaczmarczyk. Er ist Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Mannheim und schreibt für das Wirtschaftsmagazin Syplus. Mit dabei ist auch Roman Plätter, Ressortleiter im Ressort Wirtschaft bei der Zeit. Und mitdiskutieren wird auch Christina Puello. Sie ist Geschäftsführerin beim Unternehmen Deutsche Dienstrat und Präsidentin des Verbands der Unternehmerinnen Deutschland. Frau Puello, wir wollen und werden versprochen heute auch noch was dafür tun, die allgemeine Laune zu heben. Wir werden auf jeden Fall den Versuch unternehmen, aber wir arbeiten uns langsam hoch und starten doch erstmal, kann man schon sagen, mit einem Stimmungskiller. Aus der Sicht von Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger steht die deutsche Wirtschaft seit Jahren auf dem Standstreifen und die Konkurrenz fährt an uns vorbei. Wer hat Schuld an diesem langsamen Tempo?
Ja, ich glaube, das ist nicht ein Schuldiger und ich glaube, es geht heute auch gar nicht darum, Schuldige zu benennen, sondern einfach die Realität anzuerkennen. Ich persönlich halte nichts von den permanenten Abgesängen auf Deutschland. Ich halte aber natürlich auch nichts davon, unsere Lage schön zu reden. Deutschland ist nicht plötzlich über Nacht ohne Ideen, ohne Industrie oder ohne starke Unternehmer und Unternehmerinnen im Mittelstand. Wir haben weiterhin eine enorme wirtschaftliche Substanz. Was uns fehlt, ist Tempo, Mut zu Entscheidungen und vor allem wieder zurück zu unserem Leistungsversprechen.
Mut zum Tempo, zurück zum Leistungsversprechen und auch zurück zum Wachstum.
Ja, zurück zum Wachstum, weil wir müssen natürlich auch eines anerkennen, die Rahmenbedingungen sind im Moment alles andere als optimal. Ja, wir sind zu teuer bei Energie, Steuern, Bürokratie, bei Genehmigungen, Digitalisierung, Infrastruktur sind wir zu langsam und politisch diskutieren wir häufig viel zu lange darüber, wem eine Veränderung zugemutet werden kann, anstatt darüber zu sprechen, welche Veränderungen wirklich jetzt nötig sind und welche auch aktiv angegangen werden müssen.
Herr Plätter, in der Politik hoffen schon ziemlich viele, dass die Wirtschaft endlich wieder wächst. Manche sagen, böse Zungen kann man sagen, damit der Staat weiterhin Geld verteilen kann und nicht sparen muss. Was meinen Sie, woher soll dieses Wachstum kommen?
Na, ich glaube, dass das Wachstum als solches uns zunächst, und das glaube ich für die Anamnese der aktuellen Situation sehr wichtig, sehr, sehr lang viele Verteilungskonflikte vom Leib gehalten hat. Also wir konnten uns darauf verlassen, morgen ist mehr da als heute und deswegen konnten wir auch sehr, sehr viele Versprechen finanzieren. Und um die Frage zu beantworten, die Sie stellen, wo das Wachstum herkommt, muss man, glaube ich, zunächst einmal konstatieren, dass wir wirklich in einem Strukturbruch sind, der über konjunkturelle Fragen hinausgeht. Also die deutsche Wirtschaft hatte, wenn Sie so wollen, in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich drei große Wachstumstreiber. Das eine war das Geschäft mit China und der internationale Handel, was jetzt unter Druck gerät. Das zweite war eine relativ sichere fossile Energieversorgung, die durch Kosten, durch Klimatransformation, aber auch durch den Krieg mit Russland unter Druck geraten ist. Und das dritte ist natürlich, dass wir in einer Situation sind, in der wir einen großen demografischen Wandel haben, der uns große Probleme macht. Deswegen Ihre Frage, wo das Wachstum herkommen soll. Es wird zum einen daher kommen müssen, was Frau Puello gerade sagte, dass wir es schaffen müssen, dass diejenigen, die Wachstum generieren, und das sind in allererster Linie Unternehmen, die Möglichkeit haben, das schneller zu tun und zu unterstützen. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich diesen Strukturbruch nur überwinden können, wenn wir es schaffen, dass wir gemeinsam als Unternehmen, Staat, Gesellschaft es schaffen, uns diesen Veränderungen auch zu stellen und nicht nur das Gestern zu bewahren.
Herr Kaczmarczyk, wenn wir so die Punkte uns anschauen, die Herr Plätter gerade genannt hat, woran die deutsche Wirtschaft gerade leidet, mit Blick auf diese Lage drohen uns da jetzt neue Verteilungskonflikte, weil wir eben auch neu diskutieren müssen, wer wo wann welche Abstriche macht?
Naja, ich glaube, die Diskussion, so wie sie bisher gelaufen ist in den ersten paar Minuten, um hier mal ein bisschen Schwung reinzubringen vielleicht, zeigt auch so ein bisschen, warum wir aus dieser Stagnation nicht rauskommen. Eben weil wir auch keine richtige Diagnose haben, was falsch gelaufen ist. Ja? Also ich meine, Sie verwenden Wörter wie jetzt Hoffnung oder irgendwie sowas. Ja, man hofft auf Wachstum, so wie ich mich erinnere, gibt es diese Hoffnung irgendwie schon seit 6 Jahren. Von den Arbeitgeberverbänden hört man zumeist auch nicht mehr, außer, ich sag's ja mal ein bisschen provokant, ordoliberalen Kalendersprüchen. Ja, wir müssen jetzt mal hier die Ärmel hochmachen und uns anstrengen und so weiter. Aber das geht ja alles an den Problemen vorbei. Ja, wir müssen uns mal fragen, was ist in den letzten 6, 7, 8 Jahren passiert. Die Wirtschaft hat ja schon angefangen, gegen Ende der 2010er Jahre zu stagnieren. Wir sind jetzt 11% unter dem Niveau des Vorkrisentrends. Ja, das bedeutet, wenn man das umlegen würde auf einen durchschnittlichen 4-köpfigen Haushalt, sind wir da bei einem Einkommensverlust von 12.000 Euro. Ja, das ist sehr beträchtlich. Wir hatten 2022 vor allem den höchsten Einbruch der Reallöhne in der Nachkriegszeit. Und die Reallöhne haben sich seither auch nicht wirklich erholt. Ja. Also die letzten Daten, die wir für Ende 2025 hatten, die waren sogar noch unter dem Niveau von 2019. Von daher müssen wir uns überlegen, welche Veränderungen hat es da gegeben? Und wir reden viel über Bürokratie, aber hat die Bürokratie jetzt in diesen Zeiten so drastisch zugenommen in den letzten Jahren? Da kann man, glaube ich, sagen, nee, das war schon immer irgendwo ein Problem. Andererseits ist Bürokratie natürlich auch irgendwo nützlich und wichtig für Rechtssicherheit, dafür, dass man einen Datenüberblick bekommt und so weiter. Das heißt, die Bürokratie kann es auch nicht wirklich sein. Demografie ist auch schon ein längerfristigeres Problem. Das hat sich auch nicht in den letzten Jahren wirklich geändert. Was tatsächlich an dramatischer Schärfe zugenommen hat, sind die Handelskonflikte. Und da müssen wir über das Wachstumsmodell Deutschland sprechen, was ja sehr exportgetrieben war. Also genau das, was wir jetzt China gerade vorwerfen. Ja, also das ist im Grunde so der Hauptpunkt, sage ich mal. Energiepreise spielen auch noch eine ganz wichtige Rolle. Da wäre eher Industriepolitik gefragt. Aber ansonsten sollte man, glaube ich, über viel grundlegendere Dinge sprechen. Und wenn wir uns dann fragen, naja, was fehlt den Unternehmen? Da gibt es ja auch Umfragen, jetzt nicht von irgendwelchen Unternehmensverbänden, sondern beispielsweise auch von den Zentralbanken. Da ist die Nummer 1 Nachfrage. Ja, Nachfrage ist das große Problem. Die Staaten kürzen, die Haushalte sparen. Wir haben Reallohnverluste gehabt. Niemand will mehr Geld ausgeben. Und die Reformen, über die wir sprechen, also Reformen, wenn man so möchte, ist ja auch, wenn man im Duden nachschlägt, eine Verbesserung des Bestehenden, heißt es da. Und unter dem Aspekt würde ich nicht sagen, dass wir hier überhaupt irgendwelche Reformen hatten. Wir hatten Kürzungsdebatten, ja, ganz viele Kürzungen in allen Bereichen, außer bei den Zinsen und bei den Verteidigungsausgaben. Von daher sind da, glaube ich, andere Probleme, über die man reden müsste. Aber weil man über diese Probleme nicht spricht und immer nur Scheindebatten führt, kommen wir auch aus dieser Krise nicht raus, weil die Politik natürlich auch von diesen Debatten dann getrieben wird.
Ich würde gerne noch mal eine Nachfrage stellen. Wir hatten ja angefangen mit dem Wachstum und der Hoffnung auf Wachstum. Würden Sie sagen, das ist eine trügerische Hoffnung oder kann man doch auf irgendeine Art und Weise wieder Wachstum erzielen, dass man dann auch wieder mehr hat, was man verteilen kann?
Also ich würde auch davon abraten, die Wirtschaft sozusagen, das ist ja immer so, denn man muss es erst erwirtschaften, bevor man es verteilt. Das ist so eine zugrunde liegende Idee irgendwie, als würde die Wirtschaft funktionieren wie so eine Bärenjagd. Man muss den Bären zuerst erlegen, bevor er dann verteilt werden kann. Und das ist der grundlegend falsche Ansatz, über Wirtschaft zu denken, weil nur das, was erwirtschaftet werden kann, ja, das hängt ja auch von der Nachfrage ab. Das wiederum hängt mit den Löhnen zusammen und das wiederum ist auch eine Verteilungsfrage. Und Hoffnung auf Wachstum, ja, ich meine, das ist jetzt so ein bisschen, als würden wir uns im Bereich der Religion bewegen, dass man da irgendwie jetzt betet und hofft, dass da irgendwie Wachstum vom Himmel fällt oder so, aber es fällt nicht vom Himmel. Und wenn die Überschüsse aus dem Außenhandel zurückgehen, wenn die Unternehmen sparen, wenn die Haushalte sparen und die Reallöhne ohnehin unter Druck sind, dann gibt es eben nur den Staat, der das gesamtwirtschaftlich stabilisieren kann. Und das bedeutet jetzt nicht unbedingt vielleicht so eine, ich sag mal, plumpe keynesianische Krisenpolitik, wie wir sie nach 2008, 2009 hatten. Aber nichtsdestotrotz, ein Element davon muss natürlich auch so eine gewisse Konjunkturpolitik sein. Und die wird jetzt gerade enorm abgewürgt durch die Debatten, durch die Politik der Regierung, dann wird es kein Wachstum geben, weil man kann hoffen, aber wenn man eben keinen Sektor hat, der die Gesamtwirtschaft stabilisiert, dann wird es schwierig.
Es gibt Teilbereiche, in denen ich zustimme und in anderen muss ich doch schon ein Stück dagegen halten, weil die Arbeitgeberverbände oder Wirtschaftsverbände wurden gerade ein bisschen ja so abgetan. Ich bin nicht nur Arbeitgeberverbandspräsidentin, sondern ich komme jeden Tag aus der Praxis, aus der Wirtschaft, aus meinem eigenen Unternehmen im Mittelstand. Und hier muss ich schon ganz klar sagen, wir haben ein Problem bei der Planungssicherheit, eine Überregulierung, wir haben zu wenig Geschwindigkeit, Genehmigungsverfahren brauchen zu lange, Netzausbau, Verwaltung, Digitalisierung, Energiepolitik ist zu teuer und der demografische Wandel, der jetzt voll einschlägt, weil wir die Boomer verlieren. Also zu sagen, im Grunde hatten wir das schon immer und kann jetzt auch irgendwie so weitergehen, das sehe ich schon etwas anders aus der Realität. Wer sich jeden Tag mit Parkplatzrückbau, Grünflächenamt und Vogelschutzbeauftragten herumschlägt, ich lade gerne mal ein, 4 Wochen bei mir im Unternehmen anzukommen und dann können wir darüber nochmal sprechen, was denn da wirklich in der Praxis ankommt. Was ich aber auch sehe, ja, Hoffnung ist nicht das, was uns den Aufschwung beschert. Ich sehe aber eben diese Thematik des Abwartens. Ja, Verbraucher warten auf bessere Zeiten, die Unternehmen warten auf die politische Sicherheit und die Politik wartet eigentlich auf die gesellschaftliche Zustimmung. Und dieses Gesamtkonglomerat aus Abwarten, sitzend wie die Schlange vor dem Kaninchen, lähmt uns einfach gesamtwirtschaftlich. Und ich gebe Ihnen insofern recht, es sind nicht nur die Politik immer in der Pflicht oder die Beschäftigten oder die arbeiten alle zu wenig und wir müssen alle die Extrameile gehen. Es sind auch die Unternehmen, es sind auch die Medien, und es sind auch die Gewerkschaftsvertreter. Wir sind alle gleichermaßen jetzt hier in dem gleichen Boot in der Pflicht, wieder mit Mut voranzugehen. Und deshalb Hoffnung und Mut ist da ein Unterschied. Vielleicht habe ich mich eingangs falsch ausgedrückt. Wir müssen auch als Unternehmer wieder mutig in diesen Standort investieren, mutig die Nachfolgen antreten, mutig gründen. Ja, nur dann kommen wir voran. Und da sehe ich gerade im Mittelstand verantwortungsvolle Unternehmer, die das auch gerade angehen, die sagen, jawohl, wir investieren nach wie vor in Deutschland und versuchen jetzt hier auch wirklich diese Transformation mitzugestalten. Und was das größte Thema ist, Menschen tun sich mit Transformation häufig schwer. Und ich sage jetzt ganz lapidar, sicherlich nicht wissenschaftlich fundiert, wir müssen uns trauen, alte Zöpfe abzuschneiden. Und vor allem muss es uns gelingen, die Menschen dabei, die Menschen an der Basis mitzunehmen, sie dafür zu begeistern, dass wir vielleicht alte Industrien, die wir gewohnt waren, dabei verlieren werden oder die sich transformieren müssen, dass Arbeit von morgen anders aussehen wird. Aber das ist auch unsere unternehmerische Aufgabe, den Menschen Mut zu machen und ihnen vor allem die Zukunftsperspektive, und das ist gleich Hoffnung, zu geben. Es wird weitergehen, es werden neue Industrien vor unserer Haustür entstehen und Deutschland sowie Europa muss sich trauen, souverän auf manchen Gebieten neu aufzustellen und vor allem die neuen Themen anzugehen. Künstliche Intelligenz, Robotik, E-Mobilität, Green Tech, Gesundheitstechnologien, überall da, wo wir gut sind und wo wir Zukunftsperspektiven sehen.
Herr Kaczmarczyk hat sicher recht, dass es Situationen gibt, in denen wir Nachfrageprobleme haben und in denen auch staatliche Impulse helfen können. Aber wir sind natürlich nicht in einem konjunkturellen Problem und die Perspektive, dass wir ein Nachfrageproblem haben, ist momentan zumindest eine etwas originellere in der ökonomischen Debatte. Und ich würde auch ein bisschen aufpassen in der polemischen Zuspitzung, auch wenn ich ein Freund davon bin und es auch richtig finde, dass wir Dinge benennen, ordoliberale Kalendersprüche, und man kann das machen. Ich glaube nur, dass diese etwas ausgelutschte Prosa, wie sie auch teilweise von Arbeitgeberverbänden genauso verwendet wird, uns nicht weiterbringt, weil es eigentlich nur um das Verteidigen ideologischer Standpunkte geht, die man immer schon hatte. Also zum Beispiel, die Bürokratie war schon immer ein Problem. Ich lade jeden, der dazu forscht und große Papiere darüber schreibt, was die Unternehmer endlich mal tun sollen, herzlich dazu ein paar Tage bei Frau Puello und anderen zu verbringen. Das Problem ist ja, dass die Bürokratie etwas ist, von dem ich auch sagen würde, es ist ursprünglich mal dazu gedacht gewesen und soll es auch noch immer sein, den Bürger vor dem Staat zu schützen, Rechtssicherheit herzustellen. Mhm. Und das ist wichtig und richtig. Das Problem der Bürokratie ist nur das, was Herr Kaczmarczyk eben sagt. Das ist schon immer ein Problem und es wurde immer, immer, immer mehr. Wir hatten mal ein Bild in einer Titelgeschichte dazu. Bei Gullivers Reisen wird dieser große Riese festgebunden.
Der gefesselte,
Der gefesselte Riese, der von unzähligen kleinen Seilen festgebunden wird. Und inzwischen geht es eben vielen Unternehmen so, es werden immer mehr Seile, die immer mehr schwer machen, und auch die Demografie. Natürlich ist die schon lang ein Problem. Das Problem ist nur, wir haben einfach ewig nichts getan. Und wir haben es mit einer Situation zu tun, in der in einigen Jahren 2 Erwerbstätige einen Rentner finanzieren werden. Und natürlich führt das dazu, dass die Sozialabgaben steigen werden, dass die Arbeitskosten höher sein werden. Jetzt wird Herr Kaczmarczyk wahrscheinlich sagen, das ist alles neoliberales Drehbuch und ganz schrecklich, nur sind es nun mal reale Zahlen. Und die Angst vieler Menschen rührt natürlich auch daher, dass langsam ein Verständnis aufkeimt, dass wir offenkundig an einer Situation sind, in der wir ohne Wachstum nicht mehr zu verteilen haben. Mhm. Und die Frage wird sein, wie machen wir das? Und das ist eine Debatte, wo man drüber sprechen kann. Belastet man Erbschaften? Wäre ich für Vermögen? Halte ich eher für problematisch? Das Problem ist nur, selbst wenn wir mehr über den Staat einnehmen und verteilen, wir haben momentan eine Staatsquote von 50%, das heißt, der Staat verausgabt momentan 50% der gesamten Wirtschaftsleistung. Mir fehlt die Fantasie, ob es wirklich noch mehr sein muss. Man kann dann sagen, lasst es uns bei denen holen, die mehr haben. Das ist eine normative Debatte, die man führen kann. Ich glaube nur, dass die Rhetorik, die bösen Arbeitgeber knechten alle, die Leute haben kein Geld mehr und verdienen nichts. Man könnte auch mal die Frage stellen, ob beispielsweise die sehr hohen Gehälter, die in der Autoindustrie in den vergangenen Jahren gezahlt wurden, nicht auch möglich waren, weil man beispielsweise chinesische Arbeiter ausgebeutet hat und die Gewinne nach Deutschland übertragen hat. Und dieses Geschäftsmodell funktioniert eben nicht mehr. Und wahrscheinlich müssen wir anerkennen, dass das Land auch ein bisschen ärmer wird, dass es weniger zu verteilen gibt. Und wenn wir mehr verteilen wollen, müssen wir diejenigen stärken, die Unternehmen gründen und die in der Lage sind, was zu generieren, dass man verteilen kann. Das ist nicht der Staat.
Ich sehe schon, ich schieße hier ein bisschen quer, aber ich kann, glaube ich, vielleicht mal die Punkte direkt abräumen, weil ja, es ist teilweise wirklich symptomatisch für die Debatten, die wir führen. Zunächst einmal zum Thema Demografie. Dass wir da mal kurz drauf eingehen. Herr Plättner meinte, es ist ein Problem, dass jetzt so und so viele Beitragszahler, so und so viele Rentner versorgen müssen und so. Und ja, es ist ein Problem, wenn eben die Produktivität nicht steigt. Ja, und natürlich
was
steigt
sie ja nicht
auch nicht.
Tut
und
seit Jahren, seit Jahrzehnten.
Was sie ja nicht tut, genau, aber das ist
weltweit
genau,
nicht
seit
nur
Jahrzehnten
in Deutschland.
Nicht. Nein, das stimmt einfach nicht. Also da schauen Sie sich mal die Daten an zur Produktivitätsentwicklung. Das Produktivitätswachstum, das stagniert seit einigen Jahren.
Genau.
Aber davor, also gerade jetzt zwischen 2010 und 2019, kamen von dem Wachstum, was wir in Deutschland hatten, 80% aus steigender Produktivität, 20% aus steigendem Arbeitsvolumen. Also zu sagen, dass die Produktivität seit Jahrzehnten, das ist falsch. So, die Frage ist, wie bekommen wir Produktivitätswachstum hin? Und dafür braucht es eine vernünftige Wirtschaftspolitik. Dass die Produktivität nicht gewachsen ist, ist nicht das Ergebnis irgendwelcher, ich sag jetzt mal, struktureller oder gottgegebener Faktoren, sondern einer falschen Wirtschaftspolitik und einem sehr schwierigen geopolitischen Umfeld, in dem diese falsche Wirtschaftspolitik vielleicht dann nochmal doppelt durchschlägt. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn sich eine Wirtschaft vernünftig entwickelt und die Produktivität steigt, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn weniger junge Menschen mehr alte Menschen versorgen. Also wir haben das Problem der Alterung der Gesellschaft, sage ich mal, schon seit sehr, sehr langer Zeit und es war nie ein Problem, solange die Produktivität wuchs. Von daher ist es hier eine Frage, wie kriegen wir die Produktivität ins Laufen?
Und auch jetzt das würden vielleicht Ursache, die Unternehmer sagen, Entschuldigung, die Produktivität kriegen wir ins Laufen, indem die Leute halt mehr arbeiten. Zum Beispiel nicht mehr 35 Stunden wie in einigen Unternehmen in der Autoindustrie, sondern 40 Stunden und zwar bei gleichem Gehalt.
Also wenn man mehr arbeitet, kriegt man ja nicht automatisch mehr Produktivität hin. Im Gegenteil, Studien zeigen ja, dass je länger man arbeitet, desto weniger produktiv wird man, desto mehr nimmt auch die Zahl der Unfälle zu und so weiter. Weshalb diese Arbeitszeitdebatte gerade irreführend ist, zumal ich glaube auch in einem Kontext steigender Arbeitslosigkeit es erst recht irgendwie ein bisschen seltsam ist zu sagen, naja, wir müssen jetzt alle irgendwie mehr arbeiten. Aber lassen Sie mich noch einen anderen Punkt machen, damit ich das Thema der Demografie abschließen kann, weil es wurde ja zu Recht gesagt, dass demnächst recht viele Boomer in Rente gehen werden. Aber da frage ich mich dann eben, warum die Wirtschaft jetzt schon seit 7, 8 Jahren stagniert, wenn das erst ein Problem ist, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Also das als Ursache der jetzigen Krise auszumachen, das
Mein Punkt ist, das wird sie verschärfen. Ich hätte auch eine Frage an Frau Puello, wenn ich darf.
Gerne.
Und möchte
gerne.
Nur, weil mir hier eine Falschinformation unterstellt wurde, der volkswirtschaftliche Diskurs beschäftigt sich mit dem seit Jahrzehnten weltweit im Trend sinkenden Produktivitätswachstum. Es gibt große Literatur dazu. Es gibt die Frage, warum IT-Technologie die Produktivität nicht erhöht hat. Das ist natürlich eine, wie ich finde, jetzt etwas schräge Unterstellung, diese Debatte hier so abzuräumen. Aber Frau Puello, mich würde wirklich interessieren, Sie sind ja die Einzige von uns, die ein Unternehmen führt. Ist denn die Bürokratie für Sie kein Thema? Sind die Arbeitskosten für Sie kein Thema? Ist das alles so egal, wie Herr Kaczmarczyk sagt?
Also die Bürokratie ist natürlich ein Riesenthema. Ich habe mittlerweile in meinem kleinen mittelständischen Betrieb von 140 Mitarbeitern 3 Menschen, die sich den ganzen Tag wirklich mit Regularien, Papieren und Co. auseinandersetzen. Das Thema Produktivität, dadurch, dass ich ein Technologieunternehmen bin, wir nennen uns ja liebevoll Mobility Technology, sind wir voll digital und sehr, sehr produktiv in dem, was wir tun, weil ich mal auf einem weißen Blatt Papier vor 6 Jahren ein Unternehmen voll digital bauen durfte. Aber jetzt gucken wir mal in die Realität des Mittelstandes, aber auch in der Industrie. Und da hat sich die Produktivität pro geleistete Arbeitsstunde nicht drastisch erhöht. Man spricht jetzt durch den KI-Schub von einer erwarteten Produktivität Produktivitätssteigerung von rund 3% bis tief in den Mittelstand hinein, was natürlich sehr erfreulich wäre. Nichtsdestotrotz dürfen wir die Augen nicht verschließen vor der Tatsache, dass wir in Europa und im internationalen Vergleich trotzdem am allerwenigsten arbeiten. Und wenn jemand 32,5 Stunden wie in der Großindustrie üblich arbeitet, arbeitet er einfach weniger als 40 Stunden. Ich bin aber trotzdem nicht die, die mit den Parolen durchs Land zieht, wir müssen jetzt alle wieder mehr arbeiten und die Ärmel nach hinten krempeln. Wir müssen produktiver werden. Aber das Thema der Arbeitszeit ist natürlich auch einzigartig bei uns, denn es arbeiten eigentlich so viele Menschen wie noch nie. Also sie sind in sozialversicherungspflichtigen Anstellungsverhältnissen, allerdings zum großen Teil in Teilzeit. Und wenn wir über das Thema Arbeitszeit und Arbeiten in Deutschland reden, dann müssen wir auch über diese Themen, die wir sehr ideologisch diskutieren, 4-Tage-Woche, steuerfreie Überstunden, Homeoffice und vor allem Arbeitskräftepotenzial reden. Und da bin natürlich ich als Verbandspräsidentin, als Unternehmerin sehr bedacht darauf, den weiblichen Blick auch auf die Dinge zu haben. Und hier sehen wir einfach, dass wir den Großteil hochqualifizierter Frauen in der Mutterschaft, am Arbeitsmarkt, in Teilzeit verlieren. Und da sind die ganz großen Themen flächendeckende Kinderbetreuung. Hier kann die Politik unterstützen oder eben auch das Steuerrecht insofern zu reformieren, dass sich Mehrarbeit für Frauen auch wieder lohnt. Weil wir sehen auch bei uns im Verband das Thema Gleichstellungspolitik, Förderung von Frauen in Vollzeit, Nah- und Vollzeitarbeit wirklich als knallharte Wirtschaftspolitik. Mhm. Und ich glaube, an diese Arbeitskräftepotenziale müssen wir erst ran, bevor wir dann denen, die bereits arbeiten, erklären. Und jetzt müsst ihr alle die Extrameile laufen, weil das führt nur zu einem, zu Frustration und wieder zu ideologischen Debatten.
Aber nochmal die Nachfrage, vielleicht auch an Sie nochmal, Herr Kaczmarczyk. Bringt uns denn mehr Produktivität aus der Krise? Und brauchen wir nur das richtige Instrument, wie wir da eben hinkommen, über das Sie jetzt gerade diskutieren?
Ja, das ist der Hebel, den es braucht. Also alles andere, also man kann ja Realeinkommen nicht steigern, ohne dass die Produktivität wächst. Mhm. Alles andere ist dann einfach nur, dass die Preise steigen und dann haben wir Inflation, aber real tut sich nichts. Gerade mit den Debatten, die wir jetzt führen, Stichwort KI, das wurde ja jetzt auch gerade von Frau Puello richtig genannt, da sind enorme Produktivitätspotenziale mit drin. Man muss natürlich wirtschaftspolitisch richtig agieren. Das betrifft zum einen die Rahmenbedingungen, aber man müsste auch deutlich darüber hinausgehen, dass dieses Produktivitätswachstum sich auch natürlich vernünftig entfalten kann. Und da sehe ich gerade die größten Schwierigkeiten auf intellektueller Seite, jetzt auf Seiten der Bundesregierung, aber natürlich auch, was die wirtschaftspolitische Debatte betrifft. Und die Nachfragekomponente zur kurzfristigen Stabilisierung der Wirtschaft ist da auch ganz relevant. Also es wurde ja hier gesagt von wegen, das ist irgendeine neue Erkenntnis. Ich rate Ihnen mal, Herr Plättner, schauen Sie sich mal die letzte EZB-Umfrage an, was dort auf Platz 1 gelandet ist bei den Unternehmen, was die an Problemen haben. Es war eben die Nachfrage. Wir sehen, dass die Auftragseingänge sich auf einem sehr niedrigen Niveau eingependelt haben. Die Unternehmen hatten zu Beginn der 2020er Jahre noch recht hohe Auftragsbestände. Die sind abgearbeitet. Man wollte die Leute dann nicht sofort feuern, weil man dann auch gemerkt hat, na, das bringt dann auch schon doch Kosten irgendwie mit sich, wenn man sie dann zurück wieder einstellen muss. Oder in manchen Betrieben findet man sie dann nicht so einfach. Ja, von daher hat es ein bisschen gedauert, bis sich das Nachfrageproblem jetzt auch auf dem Arbeitsmarkt durchschlug. Aber das ist jetzt das, was wir seit 2-3 Jahren dann doch stetig, langsam und jetzt auch immer deutlicher durch die Meldungen, die Sie auch am Anfang erwähnt haben, von umfassenden Stellenabbauen etc., die sich jetzt eben materialisieren. Und da muss man gegenhalten. Und da gilt
aber
es darum,
wie? Die Frage ist ja schon, wie kann man dagegenhalten? Die Unternehmen sagen, wir müssen Stellen abbauen, weil der Wirtschaftsstandort Deutschland nicht mehr rentabel ist, weil wir anderswo günstiger produzieren müssen. Tatsächlich hört man da ja schon immer wieder auch so eine Art, vielleicht überspitzt, Hilferuf aus den Firmen, aus den großen, aber Frau Puello auch aus den kleineren.
Ja, und da kann ich vielleicht noch eine Ergänzung dazu machen. Ich sitze ja in Schweinfurt und wir haben hier vor der Tür alle großen Automobilzulieferer. Schweinfurt steht gerade vor einer fundamentalen Veränderung, weil wir wissen, in einer Kleinstadt mit 50.000 Menschen sind über 30.000 davon in der Großindustrie bei den Automobilzulieferern beschäftigt. Und wir sehen gerade auch hier massenweise Entlassungen. Jetzt haben wir ganz viele mittelständische Unternehmen vor Ort, die sich natürlich auch rund um dieses Ökosystem oder innerhalb dieses Ökosystems rund um die Großindustrie angesiedelt haben. Allerdings tun mittelständisch befreundete Unternehmerinnen von mir sich sehr, sehr schwer, Leute aus der Großindustrie bei uns zu beschäftigen. Und das sind Praxisbeispiele. Das ist sicherlich nicht so wissenschaftlich fundiert, wie es meine beiden anderen Redner hier auch jeden Tag vor sich haben oder wissen. Aber es ist einfach Fakt, dass ich niemanden aus der Großindustrie, der kommt mit Vorstellung von 32,5, drei Tage Homeoffice, Geschäftswagen bei einem horrenden Einkommen einstellen kann. Der Mittelstand kann sich das nicht leisten. Und das möchte ich trotzdem nochmal betonen. Wir sind nicht die Ausbeuter. Unsere Mitarbeitenden sind unser Produktivitätstreiber und sind ganz, ganz wichtig für uns Familienunternehmen und Mittelständler. Aber man darf auch nicht die Augen verschließen, dass manches Mal einen das Gefühl beschleicht, A, wird heute Politik betrieben für Menschen, die gar nicht mehr an ihre Leistungsgrenzen kommen wollen, und B, haben es auch die Gewerkschaften in den letzten Jahren ein bisschen übertrieben mit dem Thema der böse Arbeitgeber, der Ausbeuter. Allerdings haben wir mittlerweile Arbeitsbedingungen, die wir uns faktisch nicht mehr leisten können. Und wir reden auch nicht mehr von Lohnnebenkosten, wir reden mittlerweile von Lohnhalbkosten. Und hier ist es einfach Fakt, Arbeit ist teuer geworden in Deutschland, so wie Energie teuer geworden ist. Und jetzt gehen eben große Industrien, wandern ab, gehen ins Ausland, bauen dort ihre Produktionsstätten ab, wo einfach Dinge günstiger sind als hier. Und davor dürfen wir uns nicht verschließen. Und jetzt kommt ich in Bezug auf das Thema Wirtschaftsstandort Deutschland, aber eben in meinem Beispiel Schweinfurt. Wir diskutieren im Moment sogar die Möglichkeit, hier eine KI-Gigafactory anzusiedeln. Wir haben Defense-Unternehmen, Robotik-Unternehmen, künstliche Intelligenz-Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen durch die Wirtschaftsförderung. Und dann kommen wir Unternehmer wieder mit ins Spiel. Das ist auch unsere Aufgabe, die Menschen nämlich nicht vorzuverrenten. Was passiert gerade bei uns? Leute werden vorzeitig mit Mitte der 50 in den Ruhestand geschickt. Wir verlieren tausende Menschen vorzeitig aus der Arbeit, die noch wunderbar arbeiten könnten und vielleicht sogar wollen würden. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, die Menschen dafür zu motivieren, sie umzuqualifizieren, sie für ein lebenslanges Lernen zu begeistern und sie vor allem mitzunehmen und die Ängste bei ihnen abzubauen, dass künstliche Intelligenz eine große Chance für uns ist und eben nicht eine große Bedrohung. Das ist unsere Aufgabe und dafür steht auch die Wirtschaftsförderung hier bei mir in der Region, wie aber auch unsere Unternehmerinnen in all unseren Landesverbänden, dass wir diese Transformation in den Umbau des Wirtschaftsstandortes auch aus der Wirtschaft heraus mit begleiten.
Aber die Transformation, ich glaube, das ist schon auch bei Ihnen jetzt deutlich geworden, Frau Puello, die Transformation wird uns alle auch was kosten. Herr Kaczmarczyk, Wie passt das eben zusammen mit dem, was Sie sagen, dass wir die Kaufkraft stärken müssen, dass wir den Auftragseingang stärken müssen, damit die Wirtschaft aus der Krise kommt? Und gleichzeitig sagt Frau Puello eben, ganz ehrlich, die Leute, wenn die bei mir arbeiten wollen, diese Gehälter, die gewohnt sind, die kann ich einfach nicht bezahlen.
Also man muss von der Mikroebene, von der Unternehmensebene auf die gesamtwirtschaftliche Ebene gehen. Also auf gesamtwirtschaftlicher Ebene gibt es sogenannte emergente Phänomene. Ja? Also es herrschen andere Gesetzmäßigkeiten als auf der Mikroebene. Ja? Das bedeutet, um es jetzt mal an einem Beispiel zu veranschaulichen, wenn ein Unternehmen die Löhne senkt, ja, dann ist es für das Unternehmen vielleicht gut. Es wird wettbewerbsfähiger, alles andere bleibt gleich. Es kann seine Marktanteile steigern, es kann günstigere Produkte anbieten oder höhere Margen, je nachdem. So, das ist gut. Gesamtwirtschaftlich hingegen ist es so, wenn alle Unternehmen das machen und die Löhne sinken, dann sinkt auch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und dann bricht den Unternehmen der Kundenstamm weg. So, und das ist eben der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Sphären. Und ich glaube, da muss man auf die gesamtwirtschaftliche Ebene gehen. Wir haben in Deutschland einen Output von ungefähr 55 Euro die Stunde. Das ist die Produktivität, wenn man so möchte, also das BIP geteilt durch die Arbeitsstunden, was wir hier gesamtwirtschaftlich erwirtschaften. Und das geht es jetzt zu steigern. So, und dafür kann man einerseits gerne auch an die regulatorischen Rahmenbedingungen ran, aber auf der anderen Seite muss man dann eben auch klar machen, zum einen, dass die Binnennachfrage gestärkt wird. Ja, wir haben jahrzehntelang davon gelebt, dass das Ausland unsere Produkte kauft. Wir haben uns dann auch toll gefühlt als Exportweltmeister und Überschussweltmeister und ironischerweise haben wir aus anderen Ländern, jetzt gerade aus den USA, völlig berechtigterweise immer wieder die Kritik gehört, dass wir die Weltwirtschaft destabilisieren mit den Überschüssen. Der Staat sollte mehr investieren, mehr Geld ausgeben. Wir sollten auch bei der Fiskalpolitik und bei der Lohnpolitik noch was tun, um die Binnennachfrage zu stärken und auf diese Weise die makroökonomischen Ungleichgewichte zu korrigieren. Und das haben wir immer abgetan als, ja nee, das können wir ja nichts machen und das liegt ja bei der EZB und hier sollten wir ja lieber sparen und werdet doch einfach so gut wie wir. Und jetzt erleben wir auf der anderen Seite, wenn China eben hohe Exportüberschüsse generiert, die unsere Industrie treffen, dass das doch sehr wohl ein Problem ist. Das heißt, wir werden nicht drum herum kommen, unsere Binnennachfrage zu stärken und das geht nur über steigende Löhne. Und zugleich ist es auch das, was jetzt noch, ich sag mal, in den 50er oder 60er Jahren als absoluter Mainstream galt, dass eine vernünftige Lohnpolitik auch sehr wohl als Produktivitätspeitsche dienen kann, weil die Unternehmen dann eben wissen, sie müssen, wenn sie langfristig überleben wollen, in neue Technologien, in eine höhere Produktivität investieren. Ansonsten können sie die höheren Lohnkosten nicht tragen und dann fallen sie weg. Und von daher ist es eine Frage des Staates hier als Manager der schöpferischen Zerstörung, wenn man so will, dafür zu sorgen, dass wir hier eine sehr vernünftig laufende Wirtschaft des 21. Jahrhunderts hinbekommen.
Jetzt würde ich gerne was reinrufen, wenn ich darf. Ja. Ich wollte gerade eine Brücke Brücke bauen und Ihnen noch sagen, dass Sie natürlich recht haben. Meine Terminologie war eben sicher nicht sauber genug, was die Nachfrage angeht. Mein Thema war, dass man nicht sagen kann, dass wir momentan aus staatlicher Perspektive ein Nachfrageproblem haben angesichts der Sondervermögen und all der Gelder, die jetzt ausgegeben werden, und dass das Produktivitätswachstum in der langen Frist eben sinkt und dass es dafür verschiedene Fragen gibt. Was mich immer unrund macht, ist, wenn einzelne Menschen glauben, ganze Volkswirtschaften steuern zu können. Ich persönlich glaube, dass das Management von Volkswirtschaften in dieser Form auf der Angebotsseite deutlich besser aufgehoben ist, indem man den Unternehmen einfach die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten. Aber jetzt möchte ich noch etwas sagen, das mir sehr, sehr wichtig ist, weil Sie eben die Produktivität ansprachen und wo wir wahrscheinlich Common Ground finden werden. Ich glaube sehr wohl, dass wir auf der Nachfrageseite etwas tun müssen, gerade bei Menschen, die wenig haben.
Heißt Steuerreform?
Ja, das Problem bei Menschen, die wenig haben, die geringe Einkommen haben, ist ja, dass denen eine Steuerreform gar nicht hilft. Menschen, die geringe Einkommen haben, sind überdurchschnittlich hoch von Sozialabgaben betroffen. Und man kann das gut verbinden mit der Produktivitätsdebatte, die wir gerade hatten. Wir wissen ja schlicht und ergreifend nicht, was die KI mit dem Arbeitsmarkt tun wird. Ich meine, Keynes hat vor über 100 Jahren geschrieben, die Maschinen nehmen uns die Arbeit weg und wir werden noch ein paar Stunden die Woche arbeiten. Und interessanterweise ist es ja gegenteilig gekommen, weil die Menschen immer mehr Konsumwünsche hatten. Und insofern ist Herr Kaczmarczyk mit seiner Nachfrageseite natürlich völlig richtig, dass das passieren kann, dass die Produktivität auch dazu führen kann. Aber ein großes Maß der Verunsicherung an digitalen Märkten wird auch gerade dadurch geschürt, dass digitale Märkte, KI-Märkte, Märkte sind, in denen am Ende die Gewinner alles kriegen. Also Menschen, die schon sehr reich sind, die die Maschinen haben, die die Software haben, werden sehr, sehr große Gewinne abschöpfen. Ich weiß noch nicht, also ich sowieso nicht, aber ich glaube, niemand kann seriös sagen, wie sich das entwickeln wird. Deutschland ist sicher nicht schlecht aufgestellt. Sie fragten ja eben nach Chancen, beispielsweise in der Industrie, gerade in dem Einsatz von Software, von KI in der Industrie. Siemens war da sehr, sehr früh dabei. Die haben es nur nicht immer als KI vermarktet, andere Unternehmen auch. Was aber, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ein wichtiger Punkt sein wird, ist die Frage, was machen wir eigentlich mit den Menschen, die wenig haben? Und da haben wir nach meinem Dafürhalten noch nicht so die richtigen Antworten, zumal die aktuellen Reformdebatten, die wir im letzten Jahr und in diesem Jahr hatten, beispielsweise zur Rente. Da wurde ja immer so getan, dass wenn man das Rentenniveau senkt, man den armen Rentnern hilft. Das Problem ist nur, dass das auch vor allem Rentnern geholfen hat, die relativ hohe Renten haben. Und wir kümmern uns, glaube ich, in diesen Debatten gerade zu wenig um diejenigen, die sehr wenig haben.
Aber nochmal nachgefragt, wenn wir sagen, wie kommt Deutschland aus der Krise, wie kann unsere Wirtschaft wieder wachsen, müssen wir uns eben auch die Verteilungsfrage stellen? Also hängt es schon damit zusammen, die Verteilungsfrage und Herr Kaczmarczyk auch, welche Rolle der Staat spielen kann? Also die Frage, lassen wir jetzt, böse formuliert, alte Industrien über den Jordan gehen und setzen auf neue, oder muss der Staat vielleicht da eine aktivere Rolle einnehmen? Frau Puello, ist es eine Diskussion, die wir führen müssten, oder ist es auch die falsche?
Ich sehe das aus der Praxis heraus und da sehe ich, dass der Staat für Wertschöpfung sorgen muss oder diese ermöglichen muss, aber er darf sie nicht ersetzen. Und der Staat muss Investitionen ermöglichen, Risiken bei den grundlegenden infrastrukturellen Themen begrenzen und vor allem faire Wettbewerbsbedingungen herstellen. Ja. Aber ich sehe die dauerhafte politische Steuerung einzelner Unternehmen schwierig und problematisch. Und am Ende glaube ich, dass unternehmerische Entscheidungen auch unternehmerisch bleiben müssen.
Wenn ich das reinrufen darf, denken Sie nur dran an die 11 Milliarden, die Habeck damals für ein Chipwerk bauen wollte mit Intel, die dann nicht mal mit der Subvention in der Lage waren, das aufzubauen. Und es war ein großes Glück, dass es nicht geklappt hat, sonst wäre das Geld jetzt weg.
Ja, aber Herr Plätter, Sie haben vollkommen recht. Ich sehe das und beäuge das sehr, sehr kritisch. Ich glaube, der Produktivitätsschub, der Aufschwung muss aus der Wirtschaft herauskommen und eben nicht vom Staat. Und im Moment wächst die Produktivität eben dank unseres Sondervermögens, aber nicht aus den Investitionen aus der privaten Wirtschaft. Und ich glaube, da haben wir alle den gleichen Konsens. Was ich noch einrufen wollte zu diesem Thema der Lohndebatte, der Lohnhalbkosten, die ich ansprach, und zu dem Thema, dass ja höhere Löhne zu mehr Konsum und zu mehr Wachstum führt. Das erachte ich im Moment nicht als real aus der Praxis heraus betrachtet, weil ich habe das Gefühl und auch viele Unternehmerinnen in unseren Umfragen innerhalb unseres Verbandes, dass das gar nicht mehr bei den Menschen ankommt. Und deshalb gebe ich Herrn Plätter recht, gerade im unteren Preisniveau müssen wir die Menschen entlasten. Da sind wir völlig d'accord. Ich sage, dass wir wirklich Entlastung bei Einkommen als oberste Priorität setzen sollen, dass die Leute wieder mutig ins Konsumieren kommen.
Und was machen wir mit den, ich sag mal in Anführungszeichen, alten Industrien, die im Moment eben schon in der Krise sind, also Stichwort Auto, Stichwort auch Chemie, Stichwort Stahl. Brauchen die Unterstützung oder würden Sie auch da sagen, naja, das ist eben der freie Markt, das freie Spiel der Kräfte, da kommt was Neues und darauf müssen wir dann setzen eben, Frau Puello?
Ja gut, ich denke, wir können definitiv unsere Standortbedingungen und wettbewerbsfähiger gestalten. Ja. Also schon das Thema Energie, Bürokratie, Talente ist ein großes Stichwort, was eben auch wiederum Auslandsinvestitionen anziehen würde, was Talente anziehen würde. Ich sehe es gerade auch im Startup-Bereich. Wir sind wahnsinnig gut in Forschung und Entwicklung. Wir sind wahnsinnig gut im Gründen frühphasiger Unternehmen und Startups und dann verlieren wir sie alle in der Skalierungsphase ins Ausland. Und es liegt nicht daran, dass die Menschen sich hier in Deutschland nicht wohlfühlen. Es liegt einfach daran, dass wir keine wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen mehr schaffen.
Herr Kaczmarczyk, was ist die Rolle des Staates in dieser Transformation, in der die deutsche Wirtschaft, ja, glaube ich, da sind Sie sich alle einig, im Moment steckt?
Ja, das ist die alles entscheidende Frage. Und ich glaube tatsächlich, dass man auch rauskommen sollte aus diesem sehr alten und verstaubten Staat versus Marktdenken. Das schimmert ja hier auch so ein bisschen durch. Gerade jetzt auch aus der entwicklungstheoretischen Perspektive. Ich rede jetzt hier auch vor allem über die sogenannte schumpeterianische Tradition. Ist es eben so, dass Staaten schon dafür sorgen, dass Märkte überhaupt erst entstehen können. Ja, also da ist die Rolle des Staates eben absolut entscheidend. Und wenn man sich anguckt, wie Länder Schlüsseltechnologien vorantreiben, wie Länder sich wirtschaftlich sehr dynamisch entwickeln. Da hat der Staat immer eine sehr sichtbare Hand im Spiel.
Zum Beispiel?
Ja, wir haben es jetzt sogar, ja, zum Beispiel, wenn man sich anschaut in China, ja, hätten die dem marktliberalen Paradigma irgendwie, wären die dem gefolgt und gesagt, naja, der Staat muss einfach nur die Rahmenbedingungen setzen und dann ein bisschen Bürokratie wegmachen und so, dann wird das alles schon. Dann würden sie heute noch hauptsächlich irgendwelche Reisfelder anbauen und das wär's. Ja. Und das ist eben nur dadurch entstanden, dass der Staat stark beispielsweise in die Finanzmärkte eingegriffen hat, Kreditströme gelenkt hat, in Sektoren, die er zuvor als wichtig und Schlüssel für die Zukunft definiert hat, indem der Staat eine Joint-Venture-Pflicht gemacht hat, das wir auch gerne hier machen können, indem der Staat auch über Sonderwirtschaftszonen bestimmte Experimente vorangetrieben hat. Und es gab einfach in so vielen Bereichen in China eine wirklich sehr sichtbare Hand des Staates, die dafür dann gesorgt hat, dass man unter einem sehr harten Wettbewerb dann neue Technologien an den Mann bringen konnte und auch an die Frau. Und natürlich hat man auch dort über das Lohnwachstum dann gesorgt, dass es sich sehr stark eben in der Breite der Bevölkerung verteilt hat. Also dass die Bevölkerung von dem Produktivitätswachstum, was dort stattfand, profitiert hat. Und ähnlich müssten wir das auch in Deutschland machen. Und ich glaube jetzt, also natürlich können wir nicht das chinesische Modell kopieren, das will ich auch gar nicht kopieren, aber einige Elemente davon könnten wir uns durchaus abschauen. Zum Beispiel, indem wir uns, und auch da in Abstimmung mit Brüssel und unseren europäischen Partnern, dass wir uns überlegen, welche Industrien sind der Schlüssel für eine resiliente, nachhaltige Wirtschaft des 21. Jahrhunderts und indem wir die entspannt fördern. Das wäre ein wichtiges Feld, wo sich der Staat betätigen sollte. Auch bei der Daseinsvorsorge, Infrastruktur, ja, da wurde ja auch kurz angewähnt, der Staat sollte da Risiken abfedern. Auch da würde ich sagen, da sollten wir es viel mehr machen wie die meisten Länder in Europa, dass der Staat beispielsweise die Netze übernimmt und den Netzausbau dann öffentlich finanziert, weil das am Ende viel günstiger ist, als wenn das dann Privaten machen und der Staat das dann nicht absichert. Und da kann man, glaube ich, schon darüber sprechen, wie schaffen wir eine gestaltende Wirtschaftspolitik, wenn man so will, wo es jetzt nicht darum geht, Staat versus Markt, sondern wo der Staat halt schon in manchen Bereichen, auch teilweise, weil es dort keinen Wettbewerb geben kann, allein strukturell nicht, dass er dort viel stärker reingeht, auch für eine Daseinsvorsorge sorgt und natürlich auch den Menschen eine viel bessere Perspektive bietet. Ja, also auch nur dann würden die Menschen ins Konsumieren überhaupt kommen. Also jetzt haben wir natürlich mit den Reallohnverlusten das Problem, dass das durch die Inflation kommt. Ja, hohe Energiepreise, Energie, die importieren wir meistens. Das sind dann die sogenannten Terms of Trade, also das Verhältnis der Importpreise zu den Ausfuhrpreisen, die sich für uns verschlechtern. Ja, und das bedeutet, dass man sich dann eben von seinem Lohn deutlich weniger kaufen kann und das, was an mehr an Kosten auffällt, dann ja auch oft ins Ausland geht, von wo wir die Energie dann importieren. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, dass das eine Konsequenz eines ausbeuterischen Verhaltens oder so wäre. Aber um die Menschen wirklich zuversichtlich zu stimmen und auch für mehr Konsumzuversicht zu sorgen, da bräuchte es eine Perspektive für den Standort. Weil selbst wenn ich ein bisschen Lohnzuwachs habe, aber Angst um meinen Arbeitsplatz, weil ich nicht weiß, ob ich in 2, 3, 5 Jahren überhaupt noch gut verdienen werde, natürlich werde ich mir dann möglichst viel beiseite legen. Und von daher ist da eine wirklich sehr orchestrierte Abstimmung zwischen kurzfristigem Nachfragemanagement und langfristiger struktureller Transformationspolitik absolut entscheidend, dass wir aus dieser Stagnation herauskommen.
Wir haben ja gesagt, wir wollen die Stimmung so ein bisschen heben im Laufe dieser Sendung. Deswegen versuchen wir es doch nochmal mit einem möglichen Kompromiss. Und die Rolle des Staates, da scheinen wir noch ein bisschen vom Kompromiss entfernt zu sein. Frau Puello, wo können Sie sich denn vorstellen, dass der Staat tatsächlich, zum Wohle aller, formuliere ich mal etwas pathetisch, eine stärkere Rolle in der Transformation übernimmt als bisher? Oder sagen Sie, der sollte sich einfach komplett raushalten nach wie vor?
Ja, doch, der Staat Staat kann natürlich die grundsätzlichen Rahmenbedingungen schaffen, dass Wachstum wieder möglich ist. Also ich sage immer...
Ja, aber da sind wir natürlich wieder beim Bürokratieabbau. Ich glaube, das ist ja genau das, was Herr Kaczmarczyk eher nicht, also auch meint wahrscheinlich, aber so diese Industriepolitik, Blick auch nach China, wir definieren Ziele, wir wollen in 5 Jahren Weltmarktführer bei der E-Mobilität sein. Um das ging es Ihnen ja eigentlich, Herr Kaczmarczyk, ja, oder?
Ja, und da sehe ich auch ganz tolle Ansätze aus dem Ministerium Forschung und Entwicklung. Wenn ich mir unsere Hightech-Agenda angucke, ich sehe Dinge, in die wir gerade investieren, die wahnsinnig wichtige Zukunftsfelder für uns sind. Also bei der Robotik, bei der Automatisierung, Cleantech, Kreislaufwirtschaft, Mobilitätstechnologien, Dinge, in denen wir wahnsinnig gut sind und noch besser werden können. Medizintechnik, Biotech, Halbleitersensorik und vor allem diese tiefe industrielle Basis, die wir in Deutschland haben, ins KI-Zeitalter Alter zu führen. Wir sehen gerade schon, dass Europa und gerade auch Deutschland auch riesengroße Chancen dabei hat. Die einen schreien, wir sind zu überreguliert, wir kriegen die KI nicht auf die Straße. Aber wenn man das jetzt mal positiv betrachtet, wir haben einen hohen Datenschutz. Also wir bauen heute KI, sehr spezialisierte Software, sehr spezialisierte KI-Anwendungsfälle in hochautomatisierten produktionstiefen Unternehmen von Mittelstand bis Großindustrie. Und wir sind dabei datensicher. Wir haben hohe Auflagen bei Cloud- und IT-Sicherheit. Und ich glaube, das kann einer unserer ganz großen Vorteile werden, auch was das Thema Forschung anbelangt.
Ist das über allem, wo Sie sich jetzt auch nicht einig sind, vielleicht was, wo wir doch noch einen Kompromiss finden, dass man eben auch eine andere Erzählung manchmal braucht? Also so schon, was Frau Puello auch sagte, wir haben ja schon gute Sachen. Vielleicht müssen wir auch darüber mal reden und nicht nur über die Standortkrise und die hohen Energiekosten und das alles?
Ich denke, es geht schon um Strukturen. Ich glaube, auch der Staat kann was machen. Ich denke nicht, also ich lebe ganz gerne in der Demokratie, deswegen ist jetzt für mich China nicht der Maßstab. Und auch sind ja dort die Finanzthemen ein großes Problem mit den überschuldeten Lokalregierungen, die gegenseitig Unternehmen sich kaputt subventionieren. Also man muss auch mal sehen, wo das noch hinführt. Aber ich denke schon, dass das, was Herr Kaczmarczyk sagte, der Staat muss eine Voraussetzung für einen Markt schaffen. Ich würde nicht sagen, er muss da als Akteur sein. Und deswegen glaube ich, die Voraussetzungen zu schaffen, da gibt es gute Beispiele. Deutschland hat ein sogar großes historisches Beispiel und es gibt ein aktuelles. Wenn wir Ende des 20. Jahrhunderts gucken, wie Deutschland eigentlich als Industriestandort groß wurde, dann war das ja deshalb der Fall, weil wir hatten gut ausgebildete Menschen von Universitäten, Ingenieure, wir hatten Rohstoffe. Also wir hatten Kohle, wir hatten Eisenerz und wir hatten Unternehmen und Erfinder, die mit Patenten Dinge groß gemacht haben und die sich zusammengeschlossen haben, die voneinander gelernt haben, aus denen Cluster entstanden sind, in denen eigentlich im ganzen 20. Jahrhundert nicht nur eine stoffliche Welt von Produkten entstanden ist, sondern auch eine Methode der Zusammenarbeit. Und es gibt heute beispielsweise an der Universität München die sogenannte Unternehmertum. Das ist eine Art Inkubator, bei dem versucht wird, dass Menschen, die forschen, die sich Dinge entwickeln, die aus der Naturwissenschaft kommen, denen wird geholfen, ihre Produkte, ihre Erfindungen größer zu machen, Investoren zu finden, Unternehmen daraus zu machen. Und das ist auch ein Weg, der im Ausland gut funktioniert hat. Beispielsweise in Boston wäre dieses Biotechnologie-Cluster, das es dort gibt, nie entstanden, ohne staatliche Förderung im Sinne von Räume bereitstellen, Menschen ins Gespräch bringen, die Ausbildung mitzufinanzieren, die Forschung zu finanzieren. Und das ist, wenn Sie mich fragen, eigentlich ein Weg nach vorne, weil diese Methode, Forschung und Produktion zusammenzubringen, können wenige Länder so gut wie Deutschland. Sehr schönes Beispiel ist dafür eines der ältesten deutschen Unternehmen, Siemens, die im Prinzip im Strom extrem wichtige Erfindungen gemacht haben, die 200 Jahre alt sind. Und heute tatsächlich in diesen Produkten als eines der weltweit führenden Unternehmen schon seit langem KI einsetzen. Und sowas könnte einem doch Mut machen.
Herr Kaczmarczyk, brauchen wir auch ein Stück weit zumindest ein neues Narrativ?
Ja, ich bin von den Narrativgeschichten nicht so überzeugt. Also was bringen einem Narrative und Psychologie, wenn dann am Ende die Menschen eben kein Geld in der Tasche haben, um die Produkte zu kaufen, die auch hergestellt werden? So, das ist die entscheidende Frage. Und wir hatten natürlich in der Vergangenheit immer die bequeme Situation, dass das Ausland unsere Produkte abgenommen hat. Und solange wir da nicht in ein wirklich grundsätzliches Umdenken hingehen in Richtung, was bedeutet das für unser Wirtschaftsmodell? Wie kommen wir weg von dem exportgetriebenen Modell? Weil das war auf der einen Seite nie nachhaltig. Ja, das haben im Ausland viele gesehen. Und auf der anderen Seite, ja, ist es eben alternativlos, dass wir jetzt die Binnennachfrage und auch Europa in der Hinsicht deutlich stärken und mit diesen ordoliberalen Prinzipien, Ludwig Erhard und so weiter, also das wird nicht funktionieren. Man sieht, China agiert industriepolitisch, man sieht, die USA agieren industriepolitisch und wir können hier in ordoliberaler Schönheit, sage ich mal, im Geiste Ludwig Erhards sterben. Oder wir werden ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, schumpeterianisch, praktisch, pragmatisch und dann, ja, gestatten wir auch dem Staat ideologisch eine etwas andere Rolle zu. Wie gesagt, China, ich will das Land jetzt auch nicht als Beispiel der Demokratie oder sowas vorwegstellen. Ja, das ist natürlich auch absurd. Wir reden hier über Wirtschaftspolitik. Da machen sie schon einiges richtig und hätten sie auf die klugen Ratschläge aus Deutschland gehört, das Land hätte sich nicht entwickelt und nicht 800 Millionen Menschen in den letzten Jahrzehnten aus der Armut geholt.
Das war das Forum in SWR Kultur. Wir haben diskutiert über die Frage, raus aus der Krise, wie Deutschlands Wirtschaft wieder wachsen kann. Mit dabei waren Christina Puello vom Verband der Unternehmerinnen Deutschland. Mit dabei war Patrick Kaczmarczyk von der Uni Mannheim und Roman Plätter von der Zeit. Ich bin Geli Hensoldt. Danke Ihnen fürs Zuhören.